und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Ich weiß, dass die Bauern extrem viel Druck machen können, politisch, wenn sie wollen. Ich kann der Bundesregierung nur empfehlen, dem zu widerstehen.
Aber was mich ein bisschen sauer machen würde als Landwirt, sag ich mal, dass in der gleichen Woche, wo man den Landwirten zumutet, dass sie doch mal eine Milliarde bitte rausrücken sollen, beziehungsweise sagt, man gibt sie ihnen nicht mehr, man sagt, ja gut, aber der Deutschen Post, der schieben wir jetzt mal eine halbe Milliarde an Steuererleichterungen rüber.
Ich sehe das ganz genauso und bin auch ziemlich entsetzt, als ich zum ersten Mal davon gehört habe.
Als Wettbewerbsökonom würde man sagen, das riecht doch nach einer Selbstpräferenzierung. Eigentlich kartellrechtlich gar nicht zulässig.
Kurz und bündig, die Begünstigung von Agrardiesel muss weg.
Der wie üblich erste Einblick in diese letzte Ausgabe 2023. Damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Lars Feld. Guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Justus. Ich freue mich auf unsere vorweihnachtliche Aufnahme, auf die Diskussion und die Gespräche mit Ihnen. Ich hoffe auch, dass Sie in gewisser Weise am Frühstückstisch sich mit uns austauschen, ohne dass wir das hören.
Ja, auch von meiner Seite. Hallo, liebe Frau Müller, lieber Lars, liebe Hörerinnen und Hörer. Wann auch immer Sie uns hören, ob es noch vor Weihnachten ist oder schon nach Weihnachten, ich hoffe, wir tragen ein bisschen zur Verständnis und guten Laune bei.
Ja, zum Verständnis wird auf jeden Fall beigetragen, zumal wir nicht, wie das sonst um die Weihnachtszeit so üblich ist, das Jahr einfach Revue passieren lassen, sondern auf ganz aktuelle Entwicklungen schauen. Die Haushaltsplanung der Ampel ist natürlich nach wie vor ein Top-Thema. Wir sprechen über das heftigst diskutierte Aus für die Agrardieselsubvention, machen vor diesem Hintergrund auch einen Abstecher zur Deutschen Post. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Neuigkeiten bei der Deutschen Bahn, Stichwort DB Schenker. Und natürlich nehmen wir uns die Einigung der EU auf neue Fiskalregeln vor. Schlussendlich, wie üblich, die Nachspielzeit. Auch da haben wir noch eine ganz aktuelle Entwicklung. Also, wir fangen mit dem Haushalt an. Kurz und simpel gefragt, wie sind die Beschlüsse hinsichtlich der Einsparungen aus Ihrer beider Sicht zu bewerten? Der Protest ist ja streckenweise massiv.
Nun, ich erlaube mir, wieder vorzubrechen, Justus, bevor wir dann dieses Paket auseinandernehmen und wir uns richtig in Rage reden können. Ich muss sagen, es mag der vorweihnachtlichen Milde geschuldet sein, aber vom Grundsatz her bin ich mit der Einigung über den Haushalt 24 relativ zufrieden. Der Grundsatz ist der, dass man zwar ein paar Formelkompromisse hat hinsichtlich der Frage, ob im kommenden Jahr eine Notlage stattfindet oder nicht, also ob man die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse ziehen muss oder nicht. Das ist jetzt erst einmal alles aufgeschoben und bislang ist keine klare Absicht da, einen Notlagenbeschluss herbeizuführen. Das ist die erste gute Nachricht des Kompromisses. Die zweite gute Nachricht ist die, dass für das, was an Finanzvolumen dann wirklich noch erforderlich war, um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen im kommenden Jahr, das sind ja am Ende doch nochmal deutlich geringere Summen, als selbst der Bundesfinanzminister mit seinen 17 Milliarden genannt hat, hat man im Wesentlichen die Subventionen und Steuervergünstigungen reduziert. Das geht in die richtige Richtung. Wir haben kleine Korrekturen beim Bürgergeld, also insbesondere dort, wo es sich meines Erachtens lohnt, nämlich bei den Kontrollen, inwiefern jemand dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Und eine weitere Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen über die CO2-Bepreisung findet statt. Die CO2-Preise im kommenden Jahr nach dem BEHG, also für Verkehr und Gebäude, gehen um weitere 5 Euro im Vergleich zu der Planung hoch, also insgesamt um 50%, von 30 auf 45 Euro je Tonne CO2. Damit ist man auf dem alten Pfad der Großen Koalition und das halte ich vom Grundsatz her für richtig. Dann können wir nachher drüber reden, was man mit dem Geld eigentlich macht, ob das alles so sinnvoll ist. Aber einfach nur mal vom Fiskalpolitischen her finde ich das den richtigen Ansatz.
Ich bin da auch nicht so kritisch wie einige andere unserer Kollegen, wobei es auch durchaus ja Kolleginnen gibt, die sich eigentlich ganz ähnlich geäußert haben. Also Veronika Grimm, Monika Schnitzer etwa haben das eigentlich recht ähnlich kommentiert. Das ist im Großen und Ganzen eine vernünftige Lösung. Du hast schon gesagt, dass der CO2-Preis zum zentralen Instrument der Klimapolitik werden soll. Ich weiß nicht, wie lange Ökonomen das schon fordern, also seit ewigen Zeiten. Und du sagst zwar, das ist jetzt eine Erhöhung von 30 auf 45, das hört sich drastisch an, aber wir hatten ja schon die Erhöhung von 30 auf 40 ohnehin beschlossen. Also eigentlich ist es jetzt nur noch eine Erhöhung von 40 auf 45, die zusätzlich beschlossen worden ist. Also das ist jetzt auch keine überdramatische Steigerung. Das sind auf einen Liter Benzin und Diesel ein bisschen mehr als 4 Cent. Letztendlich sicherlich nicht angenehm, aber das ist auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt untragbar für die meisten Haushalte und Unternehmen. Also von daher denke ich, das ist wirklich vernünftig, dass man das macht, dass man die Subventionen angeht. Das wünschen sich auch schon viele lange. Ich kann natürlich verstehen, muss ich sagen, ich habe Verständnis, dass die Leute, die sich jetzt ein Elektroauto schon bestellt haben, ein bisschen sauer sind, weil sie sagten, ich habt ihr mit der Prämie gerechnet und da muss man sagen, ja gut, wer ist auch schon so dumm und verlässt sich auf die Politik? Ja, das sollte man halt niemals tun, weil man weiß, da kann sich immer alles ändern. Also von daher ist das eigentlich auch erwartungsgetreu, dass man sich nicht verlassen sollte darauf. Und bei den Landwirten ist es natürlich ähnlich, das kommt für die recht plötzlich, aber man muss sagen, es gibt keine wirklich guten Gründe, warum der Agrardiesel subventioniert wird beziehungsweise weniger hoch besteuert, wie es uns richtig zu sagen. Der wird ja mit, stimmt nicht ganz genau, Pi mal Daumen, halb so hoch besteuert wie der normale Diesel, bisschen weniger sogar, also bisschen mehr ist es, was wir nachher zahlen letztendlich. Aber warum sollte sozusagen der Diesel, der im landwirtschaftlichen Bereich benutzt wird, irgendwie günstiger besteuert werden? Diese Argumente, dass ja letztendlich die Landwirte nicht auf den Straßen fahren und deswegen weniger Steuern zahlen sollten, denke ich, das ist wirklich eher Güteklasse C, das Argument. Denn letztendlich fließen die Energiesteuern dem Bund zu und der Bund, der bezahlt natürlich auch Straßen, abgesehen davon, dass die Steuer gar nicht zweckgebunden ist. Aber viele Straßen werden auch durch Länder und Kommunen finanziert, denen die Steuer nicht zufließt. Für die Nutzung von Autobahnen zahlen etwa LKWs, also diejenigen, die besonders Diesel verbrauchen, in Deutschland eine Mautgebühr. Also von daher dieses Argument, wir fahren nicht auf den Straßen rum, deswegen wollen wir weniger Dieselsteuer zahlen, das ist eher ein schlechtes Argument, würde ich sagen. Das ist doch eher so, dass man sagt, Diesel trägt genau wie alle anderen fossilen Brennstoffe zum Klimawandel bei und das ist gut, dass sich das in den Preisen wiederfindet letztendlich, die Kosten der Nutzung von fossilen Brennstoffen.
Ja, also ich sehe das ähnlich wie du. Also von daher, ich glaube, wir müssen jedenfalls nochmal miteinander diskutieren, was eigentlich Steuervergünstigungen sind und was nicht. Vom Grundsatz her muss man einfach feststellen, und das ist jetzt nicht irgendwie legalistisch, sondern es hat ganz klare, auch finanzwissenschaftliche Grundprinzipien, die da in der Abgabenordnung umgesetzt sind. Steuern sind eben Geldleistungen an den Staat, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Ansonsten hätten wir eine Gebühr oder Beiträge. Wenn es gruppenspezifisch ist, sind es Beiträge. Insofern, Abgaben sind ja alles, ja. Aber hier ist ganz klar, es gibt keine definierte Gegenleistung. Und insofern sind die Konstruktionen, die politisch gemacht werden, typischerweise da, um den Steuerwiderstand zu reduzieren, damit die Leute bereit sind, eine Steuer einzuführen. Und so ist die Kfz-Steuer irgendwann einmal konstruiert worden mit der Vorstellung, dass damit der Staat Infrastruktur finanziert. Genauso wie die Sektsteuer eingeführt worden ist, um die kaiserliche Flotte zu finanzieren. Und gerade das Beispiel Sektsteuer zeigt ja im Grunde, wie abstrus dann diese Überlegungen, wenn sie irgendwie nochmal heutzutage ins Feld geführt werden, sind. Es macht keinen Sinn, bei der Kfz-Steuer irgendwelchen Gruppen besondere Vorteile zu gewähren. Ein reduzierter Kfz-Steuersatz für bestimmte Gruppen, in dem Fall für die Bauern, ist einfach nicht gerechtfertigt. Das muss man ganz klar sagen. Egal, welche Straßen sie nutzen und welche Straßen sie nicht nutzen. Ich ärgere mich ja immer auch über die Bulldogs, die auf irgendwelchen Landstraßen rumfahren. Also von daher muss man sich da jetzt nicht zu sehr echauffieren. Und auf der anderen Seite, bei Diesel ist das ganz genauso. Da muss man feststellen, wir haben die Diskussion um das sogenannte Dieselprivileg. Da muss man wissen, dass wir zwar bei der Mineralölsteuer, also der Energiesteuer, wie sie heute heißt, eine gewisse Begünstigung von Diesel haben, dass wir auf der anderen Seite bei der Kfz-Steuer eine höhere Belastung von Dieselfahrzeugen haben. Das könnte man alles vereinheitlichen und dann wüsste man am Ende, wo wirklich die Begünstigung von Diesel liegt. Und wir würden feststellen, dass das vor allen Dingen beim Agrardiesel der Fall ist. Ganz eindeutig. Ich weiß, dass die Bauern extrem viel Druck machen können, politisch, wenn sie wollen. Das haben sie ja schon begonnen. Sie sind jetzt noch nicht so weit gegangen, dass sie Gülle irgendwo ausgeschüttet hätten in größerem Stil. Das wird vielleicht auch noch kommen. Ich kann der Bundesregierung nur empfehlen, dem zu widerstehen. Die Argumente, die ansonsten ins Feld geführt werden, dass wir dann ja auch noch mal im ländlichen Raum zusätzliche Proteste haben von Landwirten, das Ganze der AfD-Stimmen zuschieben würde. Dieses Argument würde ich nicht kaufen. Ich denke, dass das Hauptargument für den AfD-Erfolg weiterhin die Migrationsproblematik bleibt und man dort vor allen Dingen ansetzen sollte, wenn man was gegen diese Partei tun will. Also kurz und bündig, haltet durch. Die Begünstigung von Agrardiesel muss weg und bringt dann auch deutlich mehr.
Also wie gesagt, da tuten wir ja jetzt ins selbe Horn. Selbst Agrarökonomen, von denen man ja den Verdacht haben könnte, dass sie den Landwirten besonders nahestehen, sagen eigentlich unisono, dass mit der Agrardieselsubvention macht eigentlich keinen Sinn. Es gibt keine wirkliche Begründung dafür, dass man das in besonderer Weise steuerlich vergünstigt. Und von daher ist das jetzt ein aus der Not geborener vernünftiger Schritt, muss man sagen. Manchmal braucht man eine gewisse Krise, um vernünftige Dinge zu tun. Das zeigt sich auch wieder hier. Und von daher, muss ich sagen, kann man das auch mal beklatschen an der Stelle, auch wenn ich deswegen nicht unbedingt jetzt mit meinem VW nach Berlin fahre und irgendwie versuche, eine Demonstration zu organisieren. Was ich allerdings an der Stelle durchaus verstehen kann, ist, dass ich als Landwirt sauer wäre. Na gut, weil im Durschnitt sind das, kann man ja leicht ausrechnen, 1 Milliarde Euro, 250.000 landwirtschaftliche Betriebe haben wir in Deutschland, sind ungefähr 4.000 Euro pro Betrieb. Natürlich ganz unterschiedlich, wie groß, klein wie und so weiter. Was mache ich? Das ist also nicht gar nichts. Andererseits haben die Landwirte in den letzten Jahren auch gar nicht so schlecht verdient. Gut, das ist jetzt vielleicht eher ein schwaches Argument, dass man sagt, ihr habt was verdient, jetzt nehmen wir euch wieder was weg. Aber was mich ein bisschen sauer machen würde als Landwirt, sag ich mal, dass in der gleichen Woche, wo man den Landwirten zumutet, dass sie doch mal 1 Milliarde bitte rausrücken sollen, beziehungsweise sagt, man gibt sie ihnen nicht mehr. Und man sagt, ja gut, aber der Deutschen Post, der schieben wir jetzt mal 1,5 Milliarde an Steuererleichterungen rüber. Gedanklich sozusagen die Hälfte von dem, was wir bei den Landwirten einsparen, geben wir direkt wieder der Post, an der wir selber ja auch einen 20-prozentigen Staatsanteil haben. Als Wettbewerbsökonom würde man sagen, das riecht doch nach einer Selbstpräferenzierung. Das ist eigentlich kartellrechtlich gar nicht zulässig. Wenn das jetzt kartellrechtlich behandelt werden würde, wird es ja nicht. Aber da würde ich auch sagen, also das ist natürlich schon, würde ich sagen, da wäre ich als Bauer ziemlich sauer, muss ich sagen.
Es wirkt letzten Endes auf jeden Fall ein Stück weit unglaubwürdig. Oder, Herr Feld, sind Sie da anderer Meinung?
Nee, ich bin nicht anderer Meinung. Ich sehe das ganz genauso und bin auch ziemlich entsetzt, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Die Argumentation, die da kommt, wiederum aus dem Bundeswirtschaftsministerium, ist die, dass ein Urteil zu erwarten sei, das uns dann nachher zwingen würde, diesen reduzierten Umsatzsteuersatz einzusetzen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen ja auch aus den Disputen mit dem Kollegen Haukapp, wie sehr ich mich gegen reduzierte, ermäßigte Umsatzsteuersätze in der Vergangenheit gewehrt habe. Und natürlich mache ich das hier auch. Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, warum man so etwas macht. Und es ist politisch nun wirklich ein Fehler allererster Güte, den Agrardiesel, die Agrardieselbesteuerung zu normalisieren, also die Begünstigung dort aufzuheben, das gleiche bei der Kfz-Steuer und dann im Gegenzug der Post solche Privilegien zukommen zu lassen. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn, überhaupt keinen.
Das macht keinen Sinn. Ich meine, das verzerrt den Wettbewerb. Das ist das, der ohnehin sehr schwach ausgeprägt ist im Briefsegment, aber darüber hinaus ist es auch irgendwie eine seltsame Sache zu sagen, da könnte ein Urteil kommen. Ja, und dieses Urteil, was da diskutiert wird, ist ja momentan auf einer unteren Ebene. Da das Bundesfinanzministerium selbst versucht ja gegen beim BFH noch, also beim Bundesfinanzhof, ein anderes Urteil zu erwirken. Und da muss möglicherweise auch noch eine Vorlage ans Euge hergemacht werden. Man weiß schon, also das wird sicherlich noch Jahre dauern, was man jetzt sagt. Wir wissen schon, wie das Urteil ausfallen wird oder könnte und werden dann im vorauseilenden Gehorsam. Das hat man nie gemacht. Es gab immer wieder Urteile zur Umsatzsteuerbefreiung und Post. Und man hat dann immer im Bundesfinanzministerium so ein paar Nicht-Anwendungserlasse gemacht und hat gesagt, so ist wieder geregelt das Ganze und nicht gleich eine gesetzliche Änderung induziert und auch schon gar nicht im vorauseilenden Gehorsam. Und dass man das jetzt parallel macht, also in derselben Woche, wo man den Bauern sagt, also euch nehmen wir die Milliarde weg. Also ich muss sagen, das ist jetzt mal nicht besonders konsistente Politik zumindest.
Ja, es ist einfach politisch unklug, ja, bei der Frage der Konsistenz, da kann man ja, wenn solche Pakete geschnürt werden, immer drüber streiten. Ne? Also ich hätte mir ja schon auch gewünscht, dass im Hinblick auf die Subventionen, die wir einzelnen Unternehmen zahlen, noch ein bisschen mehr reduziert wird. Das findet ja nicht statt. Also ein guter Teil der Maßnahmen, die im Klimatransformationsfonds eingeplant waren und an große Unternehmen zum Teil ausgeschüttet werden sollten, die sind ja auch weiterhin geplant. Beziehungsweise es sind weitere Förderungsbescheide in der Zwischenzeit ergangen. Beispielsweise an Northvolt für die Batterienproduktion in Schleswig-Holstein oder an die saarländische Stahlindustrie. Und das in erkläglichen Summen, also pro Arbeitnehmer ist das in der saarländischen Stahlindustrie jetzt wirklich eine der größten Förderungen, die der Bund jemals ausgelobt hat, also für die Stahlindustrie. Also es ist schon bemerkenswert, was wir da machen. Und eine wirklich konsistente Politik hätte genauso stark bei den Finanzhilfen angesetzt wie bei den Steuervergünstigungen. Es wird auch angesetzt bei den Finanzhilfen, aber da hätte ich mir einfach noch ein bisschen mehr gewünscht.
Ja, und ich glaube, so verstehe ich auch ein bisschen die Bauernproteste, muss ich sagen. Ja, dass sie sagen, guck mal hier, also uns nehmt ihr jetzt was weg und viele andere kriegen was. Ja, und da kann man sagen, ja, der Agrardiesel in Isolation betrachtet ist Unsinn, die Subventionen, deswegen nehmen wir es weg. Ja, aber dann natürlich zu sagen, aber hier und da gibt es andere Subventionen, die sind genauso unsinnig, die nehmen wir nicht weg. Ja, also ich habe da ein gewisses Verständnis, sag ich mal, zumindest emotional, warum ich dann auch auf die Barrikaden gehen würde.
Ja, trotzdem, die Grundausrichtung bleibt richtig, an den Subventionen und Steuervergünstigungen anzusetzen.
Ja, genau, bin ich bei dir. Und es gibt ja auch noch andere positive Entwicklungen. Jetzt wollen wir nicht nur rumschimpfen.
Absolut. Ich wollte gerade sagen, in Rage geredet haben Sie sich.
Jetzt können wir uns wieder beruhigen etwas, okay.
Na, zumindest können Sie mal schauen, wo weihnachtliche Gnade walten kann. Welche Neuigkeit der vergangenen Tage ist denn positiv zu bewerten?
Also ich habe mich sehr gefreut, muss ich sagen, dass endlich jetzt der Verkaufsvorgang von DB Schenker eingeleitet wird. Und ich hoffe, dass die Politik das auch durchzieht, wirklich und verkauft, aber da das Geld ja ein bisschen knapper geworden ist, bin ich ganz optimistisch. Das Geld soll ja bei der Bahn bleiben, also es fließt nicht direkt in den Bundeshaushalt, aber letztendlich indirekt wird natürlich schon der Bund entlastet, weil er dann eben selbst nicht mehr Geld in die Bahn reinschießen muss, um Infrastruktur oder Ähnliches auszubauen. Also von daher ist das sinnvoll, aber ich glaube, der Hauptpunkt ist gar nicht so sehr, dass man sagt, da wird Geld generiert, was wir dann irgendwie sinnvoll verwenden können, sondern meine Hoffnung ist schon, dass sich eben auch bei der Bahn selber dadurch der Fokus des Managements ändert. Bisher war DB Schenker das der Teil der Bahn, der Pi mal Daumen die Hälfte der Umsätze generiert hat, einen Großteil der Gewinne tatsächlich generiert hat. Und da ist es für mich völlig verständlich, dass der Bahnvorstand sagt, da müssen wir ein wirklich großes Augenmerk auf DB Schenker legen. Das ist für uns ein sehr wichtiger Teil des Unternehmens. Und dann eben andere Dinge wie der Personenfernverkehr oder auch die Schieneninfrastruktur nicht ganz die prominente Rolle im Management der Bahn spielen. Das ist aber das, was der Steuerzahler gerne von der Bahn hätte. Eine funktionierende Schieneninfrastruktur und einen ordentlichen Personenverkehr. Ob die internationale Logistik gut organisiert wird, ist zweitrangig, vor allen Dingen, weil die wahrscheinlich auch privat sehr gut organisiert wird, ohne dass der deutsche Staat 100% an DB Schenker hält. Und Daseinsvorsorge und Ähnliches kann man da ohnehin nicht erkennen in dem Segment. Also von daher würde ich das gar nicht so sehr sagen, das sind allein die finanziellen Aspekte, die das Ganze so positiv werden lassen. So meine Hoffnung wäre tatsächlich, dass sich dadurch auch das Management der Bahn stärker auf das fokussiert, was der Steuerzahler von der Bahn erwartet.
Ja, und man muss noch hinzufügen, es ist ja noch nicht ganz ausgemacht, dass das, was DB Schenker generiert an zusätzlichen Mitteln für die Bahn, dann schon in den kommenden Jahren ausreichen wird. Denn zu diesem Ampelkompromiss gehört ja auch, dass das, was im Klimatransformationsfonds vorgesehen war, an Investitionen in die Schiene, also an Übertragung an die Bahn, nicht mehr durch den Klima- und Transformationsfonds vorgenommen wird, sondern dass man stattdessen Privatisierungserlöse nutzen will. Und diese Privatisierungserlöse, die da angesprochen sind, die sind zusätzlich in den Blick genommen über die Finanzmittel, die die Veräußerung von DB Schenker generieren kann. Das heißt, wir hätten vielleicht sogar noch den zusätzlichen Aspekt, dass der Bund an der einen oder anderen Stelle seine Aktienpakete verkauft oder Teile davon wenigstens, bei welcher Firma auch immer, das werden wir dann noch sehen, und die Bahn, das Eigenkapital der Bahn dann nochmal stärkt. Das ist alles im Rahmen der Schuldenbremse als finanzielle Transaktion zu bewerten, deswegen die Schuldenbremsen wirksam. Und insofern wäre eine Stärkung der Bahn zur Ertüchtigung des Schienennetzes als sehr vorteilhaft zu bezeichnen. Ich bin ein bisschen zurückhaltend, weil da ja immer auch das Problem gilt, das wir verschiedentlich angesprochen hatten in der Vergangenheit, nämlich, dass die Bahn es ja auch wegen der sonstigen Restriktionen, also Genehmigungsverfahren und Einsprüche von Anwohnern und Ähnliches, nicht so schnell hinkriegt, ihre Investitionen durchzuführen. Und ich hoffe schon auch, dass wir hier etwas mehr Beschleunigung hinbekommen durch die veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen. Also ich glaube, das ist im Hinblick auf die Bahn sehr, sehr wichtig.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch bei der Bahn. Ich glaube nicht, dass der Verkauf von DB Schenker allein schon das Ende der Fahnenstange ist. Ich würde mir durchaus noch eine stärkere Entflechtung des Bahnkonzerns wünschen. Interessanterweise hat das Bundeskartellamt ja neulich ins selbe Horn geblasen und gesagt, das wäre ganz sinnvoll, dann sind wir auch zahlreiche andere Probleme los, wie eben, dass dann doch Wettbewerbsprobleme schwer in den Griff zu kriegen sind, manchmal in so einem integrierten Unternehmen, und das einfacher ist, wenn das einfach getrennte Gesellschaften sind. Und ich glaube auch, wenn wir eine einfach wirklich separate Infrastrukturgesellschaft hätten im Bahnbereich, ja, dann würde die den Fokus allein auf Infrastruktur legen, und der wäre es eigentlich relativ egal, wer da noch rumfährt auf der Infrastruktur, ob das jetzt die Züge der Deutschen Bahn oder irgendwelche anderen Züge sind. Hauptsache, es fährt überhaupt irgendjemand auf der Infrastruktur herum. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, weil die Deutsche Bahn hat natürlich primär ein Interesse daran, dass die Züge der Deutschen Bahn darauf fahren und nicht so sehr die Züge der Wettbewerber. Und das ist nicht immer leicht, den Griff zu kriegen, auch wenn die Bundesnetzagentur prinzipiell einen guten Job macht. Aber wenn man das sauber trennt, dann ist man, da kann man auch ein paar andere Probleme gleich mit erledigen. Also von daher bin ich durchaus ein Freund einer größeren Bahnreform, aber die werden wir wahrscheinlich in dieser Legislaturperiode, naja, wer weiß, vielleicht sehen wir sie doch noch. Man hat ja auch, wir dürfen ja auch ein paar Wünsche vielleicht äußern für 2024, oder wie ist das, Frau Müller?
Na, ich habe da nichts dagegen, aber Ihr Kollege ist ja immer so wunschfern, Herr Feld.
Ja, also ich bin mittlerweile der Ansicht, obwohl Weihnachten ist, die Zeit des Wünschens ist jetzt erst einmal vorbei. Ja, also jetzt muss man mal sehen, dass man hier richtig wieder ranklotzt. Ich sehe nicht, dass in dieser Legislaturperiode eine Entflechtung bei der Bahn stattfindet. Also in dem Sinne, dass man Betrieb und Netz voneinander trennen würde. Das wurde ja in den Koalitionsverhandlungen diskutiert. Grüne und FDP wollten es, die SPD hat sich dagegen gestellt. Und es ist deswegen im Koalitionsvertrag nicht drin. Man muss vielleicht auch sagen, für das, was jetzt bei der Bahn ansteht, wenn wir zuerst noch eine Entflechtung machen müssten, dann hätten wir noch einmal einen größeren Aufschub der Investitionen in das Schienennetz. Also vielleicht sollten wir jetzt erst einmal das Netz ertüchtigen und dann in der kommenden Legislaturperiode die Entflechtung angehen. Also man muss ja auch immer noch mal den Zeitfaktor mit ins Bild nehmen. Aber die verstehen mich nicht falsch. Ich finde das ja richtig, dass man das entflechten sollte. Nur also jetzt entflechten und dann die Bahn ertüchtigen wird nicht funktionieren. Also wir gehen jetzt erst einmal hin und versuchen dann mal das Schienennetz besser auszustatten.
Ich bin mir nicht ganz so sicher. Eine reine Infrastrukturgesellschaft, die nichts anderes macht, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, um Infrastruktur zu bauen. Aber was ja noch zur Debatte stand, eben auch die Anteile, die der Bund noch hält, direkt oder indirekt über die KfW, an Post und Telekom zu versilbern, in Anführungszeichen. Ja, also zu verkaufen. Unser Kollege Peter Bofinger ist ja gleich wieder gesehen, dass da das Tafelsilber verscherbelt wird, angeblich. Ja, wobei es manchmal schwerfällt, das als Tafelsilber zu bezeichnen. Aber wie auch immer. Ich denke, das ist prinzipiell nicht nur gut, weil man dann die Erlöse generiert, sondern weil man auch latente Interessenkonflikte einfach los wird. Dass man sagt, ja, wenn man selber Anteilseigner ist, wir haben es eben bei der Post diskutiert, ja, dann tut man dem vielleicht doch mal eher einen Gefallen, als wenn man nicht Anteilseigner ist. Ja, und bei der Telekom ist es auch immer, zumindest steht der Verdacht immer wieder im Raum, dass man sagt, ihr tut doch jetzt diesen Gefallen nur der Telekom, weil sie euch zu Anteilen gehört. Und ich denke auch eine eine saubere Ordnungspolitik ist, wenn man sagt, ich bin nicht selbst der Eigentümer und derjenige, der die Regeln aufstellt. Sonst haben wir die gleichen Probleme wie im Jugendfußball und dann gewinnt man immer, wenn man selbst den Schiedsrichter stellt. Also von daher ist das ganz praktisch, denke ich, wenn man das einfach mal sagt, wir trennen das, wir machen die Regeln, ja, und beteiligen uns nicht parallel an irgendwelchen Mannschaften, die mitspielen.
Man muss noch mal sehen, in diesem Kompromiss der Ampelkoalition sind ja noch ein paar andere Punkte drin. Beispielsweise, dass ein Kredit an die Bundesagentur, der während der Corona-Zeit gewährt worden ist und dann in einen Zuschuss umgewandelt wurde, nun wieder rückgewandelt wird, wenigstens teilweise in einen Kredit. Das heißt, die Bundesagentur muss wieder zurückzahlen und ihre Fähigkeit, die Reserven aufzubauen, wird dadurch etwas reduzieren. Man schiebt also sozusagen zwischen den unterschiedlichen Institutionen noch mal ein bisschen hin und her. Und auch Bund-Länder ist was drin, nämlich eine Reduktion der sogenannten Regionalisierungsmittel. Ob das die Länder so einfach sich gefallen lassen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das nicht vielleicht einfach nur ein Pfand ist, um das Wachstumschancengesetz dann nachher noch durchzubringen, gegen das sich die Länder ja bisher wehren. Also es bleibt alles noch ein bisschen spannend und noch nicht in trockenen Tüchern, was wir da alles an Elementen drin haben. Aber am Ende muss das Finanzvolumen zustande kommen. Denn die 2,7 Milliarden für die Flutopfer der Ahrtalflut, die lassen sich nicht durch einen Notlagenbeschluss generieren. Also indem man dann sagt, wir geben mehr Geld aus, als die Regelgrenze der Schuldenbremse erlaubt, indem wir jetzt einfach wieder die Notlage dafür ausrufen. Das ist einfach vom Volumen her viel zu gering und wäre eindeutig verfassungswidrig. Das muss man ganz klar sagen und klar sehen. Und die Union sieht das ganz genauso und wird deswegen da auch nicht mitmachen. Das heißt, die 2,7 Milliarden müssen irgendwo abgebildet werden. Insofern ist der Bundeshaushalt 2024 mit diesen Beschlüssen, mit diesem Paket aufgestellt und im Rahmen der Regeln. Aber Luft hat man jetzt eigentlich nicht mehr.
Das würde ich gern als Schlusswort stehen lassen, zumindest für jetzt und dieses Jahr. Wir werden das im neuen Jahr sicher nochmal aufgreifen. Jetzt aber mal noch ein Blick über die Grenzen hinaus. Es gibt jetzt doch noch eine Einigung hinsichtlich der EU-Fiskalregeln. Herr Feld, Sie heben eine Augenbraue. Wie bewerten Sie den Kompromiss? Ein unbefriedigender Jahresendschnellschuss?
Nein, also es ist ja ein langer Verhandlungsprozess, der dieser Einigung vorausgeht. Also man muss schon sehen, bereits vor der Corona-Krise gab es einen Vorstoß auf europäischer Ebene. Die Kommission selber, das Europäische Parlament, auch der Europäische Rat haben eine Revision der Fiskalregeln angestoßen. Das hatte zum Teil auch damit zu tun, dass nach dem Brexit Großbritannien draußen war. Und der sogenannte Fiskalvertrag, der kein europäisches Recht im engeren Sinne ist, sondern eine völkerrechtliche Vereinbarung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, während der Finanz- und Schuldenkrise getroffen, konnte nicht in europäisches Recht überführt werden, weil Großbritannien sich dagegen gewehrt hatte. Und insofern war auch der Vorstoß damals 2018/19 gedacht, hier nochmal eine Vereinheitlichung vorzunehmen. Und dann ist mit Corona erst einmal die Situation dazwischen gekommen, dass die Europäische Kommission auch im europäischen Einvernehmen mit allen die Escape Clause, die Ausnahmeregel des Stabilitäts- und Wachstumspakts genutzt hat, in der man sich ja auch in diesem Jahr 23 immer noch befindet und es deswegen dringend erforderlich gewesen ist, nun den Reformprozess zum Ende zu bringen. Die Kommission hat dazu letzten Herbst, also im Herbst 22, im November 22, in ihrer Kommunikation an die Mitgliedstaaten, so heißt das beschönigend, einen ersten Entwurf verschickt. Der ist diskutiert worden, da gab es auch unterschiedliche Stellungnahmen. Ein Teil der Stellungnahmen hat die Kommission dann in einem Legislativvorschlag im April 2023 aufgenommen und das dann im Vergleich zu ihrem Vorschlag verändert, unterbreitet. Unterbreitet heißt, es ist damit auch in den Gesetzgebungsprozess der EU eingeflossen. Und die Absicht war, noch rechtzeitig, bevor die Wahlen zum Europaparlament stattfinden und dann die letzten Gesetzgebungsprozesse im Parlament geschlossen werden müssen, diese Veränderungen noch zu verabschieden. Das war die ganze Zeit fraglich, weil Deutschland und Frankreich sehr, sehr weit auseinander waren. Also einerseits war die deutsche Kritik am Legislativvorschlag der Kommission auch schon in diesem Kommunikationsentwurf aus dem November vergangenen Jahres sehr, sehr stark. Und die Frage war, wie kommt man überhaupt mit Frankreich zusammen? Und jetzt hat man eine Einigung erzielt. Justus, wir beide haben ja im Kronberger Kreis uns auch kritisch geäußert zu dem Legislativvorschlag, auch zu den Diskussionen unterwegs, die stattgefunden hatten, und darauf hingewiesen, dass die alten Regeln im Grunde besser sind als die Vorschläge, die da existieren. Jetzt muss man Folgendes feststellen: Von den alten Regeln ist ein wichtiges Element, nämlich die Reduktion der Schulden, die über 60% des Bruttoinlandsprodukts gehen, um 1/20 pro Jahr nie umgesetzt worden. Das hat man nicht gemacht. Das steht im Fiskalvertrag und ist dann aber auch in die europäischen Regeln übernommen worden. Und die Umsetzung fand bisher nicht statt. Was jetzt passiert ist mit den neuen Regeln, im Grunde nimmt man gewisse Elemente, die die Kommission vorgeschlagen hat, auf. Deutschland hat sich an vielen Stellen mit seinen Vorschlägen sogenannte Sicherungslinien einzuführen durchgesetzt. Und die Einigung mit Frankreich ist zustande gekommen, weil Investitionen in den Klimaschutz berücksichtigt werden können. Was für Frankreich im Wesentlichen heißt, dass die Erneuerung der Atomkraftwerke damit machbar ist, ohne dass es schuldenwirksam wird für Frankreich. Das ist nicht so explizit festgehalten, soweit ich den Text bisher gelesen habe und kenne. Aber es gibt durchaus in den nächsten 4 Jahren hier gewisse Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten. Was allgemein ausgenommen wird, ist Aufrüstung. Also so wie Deutschland sein Sondervermögen Bundeswehr an den Fiskalregeln vorbei ins Grundgesetz als Sonderregel reingeschrieben hat für eine gewisse Zeit, eben auch so für die nächsten 4, 5 Jahre, dann wird das aufgebraucht sein. Genauso macht das jetzt die Kommission mit den europäischen Fiskalregeln. Das ist am ehesten aber ein Zugeständnis gegenüber den osteuropäischen Mitgliedstaaten, die eben massiv aufrüsten gegenwärtig. Und ja, da hätte Deutschland nicht wirklich glaubwürdig sagen können, da stellen wir uns ebenfalls in aller Härte dagegen, wenn wir da so ein Sondervermögen selber verabschiedet haben. Also vor dem Hintergrund sind diese beiden Schlupflöcher da. Aber man ist mit den sonstigen Regeln sehr, sehr nah an den Status quo rangekommen. Und wenn man sie wirklich durchsetzt, ist es vielleicht sogar ein bisschen besser als der Status quo. Also die Hoffnung ist, dass man die Schuldenquoten in den nächsten Jahren dann doch zurückführen kann.
Höre ich da etwas sowas wie Zufriedenheit, Herr Feld, bei diesem für Sie so kritischen Thema?
Ich habe diesen Verhandlungsprozess die ganze Zeit ja verfolgt, ja, und mir genauer angeschaut, was da jeweils an Vorschlägen kommt. Das sind dann zwar immer Non-Papers, aber bei 27 Mitgliedstaaten ist es natürlich so, dass auch diese Non-Papers dann irgendwie erhältlich sind, ja, und man an sie rankommen kann. Also insofern habe ich dann auch verschiedene Versionen der Vorschläge der spanischen Ratspräsidentschaft über die Zeit gesehen, verschiedene Kompromissvorschläge. Und insofern bin ich eigentlich noch ganz zufrieden, denn man muss schon feststellen, dass sich Frankreich sehr weit auf Deutschland zubewegt hat, angesichts der Positionierung, die im Frühjahr diesen Jahres da war. Und vielleicht auch für ja diejenigen, die unter unseren Hörerinnen und Hörern sich umfassend informieren, auf X, wie es jetzt heißt, früher Twitter, hat vor 10 Tagen Olivier Blanchard, der für den Entwurf der EU-Kommission wichtige Vorarbeiten geleistet hat, zusammen mit Jérôme Zettelmeier, sich doch schon etwas entrüstet geäußert, dass ja Deutschland gerne seine Schulden zurückführen könne, aber doch bitte nicht den anderen Mitgliedstaaten das auch noch auferlegen sollte. Also das ist ein Indiz dafür, dass sich die deutsche Delegation in den Verhandlungen relativ weitgehend durchgesetzt hat. Und man muss auch sagen, Blanchard hat natürlich völlig Unrecht. Ja? Also in der Situation, die wir in den 80er Jahren gehabt haben, da konnte man sagen, Frankreich, mach, was du willst. Die Finanzmärkte werden dann schon reagieren. Während wir in einem Verbund, wie wir jetzt mit der Währungsunion sind, eben externe Effekte aufeinander haben. Also muss ein Mitgliedstaat durchaus den anderen Mitgliedstaaten sagen können, so geht das nicht weiter. Ihr müsst eure Schuldenquoten reduzieren im Zeitablauf, sonst laufen wir in die nächste Schuldenkrise hinein. Und genau das ist in den Verhandlungen von deutscher Seite sehr, sehr deutlich gemacht worden.
Lars, mich würde noch eine Sache interessieren, wenn jetzt die Militärausgaben in gewisser Weise ausgenommen sind. Ist das, kann man das eigentlich ganz gut abgrenzen? Beim Klima- und Transformationsfonds, da hatten wir ja das Problem, dass das nachher ein Sammelsurium von allem war. Ja, Intel-Subventionen, Strompreisvergünstigungen und irgendwie alles, wo man gesagt hat, das hat irgendwie was mit Klima zu tun, in dem Fernsten auch nur, also das bewegt sich auf dem Planet Erde und da gibt's Klima. Ja, das irgendwie hat was mit Klimatransformation zu tun. Und naiverweise würde ich ja denken, Militärausgaben kann man vielleicht besser irgendwie abgrenzen, dass nicht alles, wo man sagt, das ist jeder Kauf von Taschenmessern ist nachher doch eine Militärausgabe oder so. Ja. Ist das so oder macht man da eigentlich ein ähnliches Fass auf, dass man sagt, dass alles, was wir nicht mehr finanzieren können, sind jetzt Militärausgaben?
Tja, es gibt da natürlich auch Abgrenzungsprobleme. Man hat immer diese Abgrenzungsprobleme. Also beispielsweise sieht ja der Ampelkompromiss für den Haushalt 2024 vor, dass Ukraine-Hilfen militärischer Art über das Sondervermögen Bundeswehr abgewickelt werden. Das heißt also, die Bundeswehr liefert Waffen an die Ukraine und die Ersatzbeschaffung dieser Waffen wird dann über das Sondervermögen finanziert. Da könnte man sagen, ja klar, das sind ja Ausgaben für militärisches Gerät, was die Bundeswehr dann braucht, aber eigentlich ist es ein Transfer an die Ukraine. Die Opposition hat das ja aufgespießt und Wortbruch, also die Opposition im Deutschen Bundestag hat das aufgespießt und der Bundesregierung Wortbruch vorgeworfen und Ähnliches. Ich denke schon auch, dass diese Möglichkeiten auf Seiten der europäischen Mitgliedstaaten existieren. Aber man muss auch deutlich sehen, der Wunsch der EU in den EU-Mitgliedstaaten angesichts der Bedrohung durch Russland jetzt aufzurüsten, ist dann doch so stark, dass ich denke, dass die Abgrenzungsprobleme am Ende geringer sind als die, die wir beim Klimatransformationsfonds haben. Transformation ist ja jede Subvention, ja? Ich zahle dir eine Subvention, Justus, damit du das DICE transformierst in ein gentechnisches Labor und dann transformierst du. Ja, also ist wundervoll. Es geht zwar jetzt nicht so gut bei beamteten Professoren, das auch so umzustrukturieren, wie man das in der Privatwirtschaft macht, aber es ist nichts anderes als das. Und deswegen ist die Namensgebung Klima- und Transformationsfonds schon an sich ein Sündenfall gewesen.
Ja gut, dann weiß ich ja jetzt, was ich zu tun habe über Weihnachten. Also ich muss dann meine Forschung mal kurz umändern. Aber Gentechnik hat mich immer schon interessiert. Also von daher, vielen Dank für den Auftrag, lieber Lars.
Aber was wäre denn mittel- oder langfristig doch nochmal anzufassen aus Ihrer Sicht? Was ist oder bleibt schwierig hinsichtlich der Fiskalregeln?
Also das eine, was man sicher feststellen muss, ist, dass die Schlupflöcher da sind. Ja, also sowohl für Militär als auch für Klimaschutzmaßnahmen. Und Klimaschutz, wie Justus ja zu Recht sagt, kann vieles sein. Also es ist jetzt nicht alles in der Transformation, was man da reinnehmen kann. Aber die Gefahr ist schon groß, dass es vieles wird. Ja? Und die Kommission hat dahingehend relativ viele Spielräume, das einzuschätzen. Das heißt, die Kommission kann ihr Ansinnen maßgeschneidert mit jedem Mitgliedstaat auszuhandeln, was in der Fiskalpolitik möglich ist und was nicht möglich ist, ein erhebliches Stück weit durchsetzen und stärker als im Status quo. Das heißt auch, dass die Fiskalregeln, die ja gedacht gewesen sind als Beschränkung dessen, was fiskalpolitisch machbar ist, um die Geldpolitik zu schützen, um die EZB in ihrem Ziel, Geldwertstabilität zu erreichen, Preisstabilität zu erreichen, zu schützen, dass dieser Charakter der Fiskalregeln transformiert wird in einen gewissen Steuerungscharakter hinein, weil die Kommission die politischen Zielsetzungen, die auf der europäischen Ebene vereinbart werden, als Maßgabe dafür nehmen kann, was sie den Mitgliedstaaten durchgehen lässt und was nicht. Und das ist meines Erachtens sehr kritisch zu bewerten. Denn das bedeutet ja, dass wir über die Fiskalpolitik einen Zentralisierungsprozess bekommen. Ja, über diese Eingriffe, die da stattfinden. Und damit heißt das auch, dass wir Schwierigkeiten haben könnten hinsichtlich der dezentralen Durchführung der Fiskalpolitik. Dass am Ende dieses Prozesses könnte eben auch noch stehen, dass die Fiskalpolitik selber stärker in die Kompetenz der Kommission fällt. Und diese schleichenden Zentralisierungsprozesse sind immer äußerst kritisch zu bewerten. Vor allen Dingen, weil dahinter ja kein expliziter politischer Beschluss der Zentralisierung steht, sondern es steht ein politischer Beschluss, bei den Fiskalregeln etwas zu machen. Und das ist natürlich auch, wenn man so will, demokratisch abgestützt durch den Entscheidungsprozess, den wir auf der EU-Ebene haben. Aber eigentlich müsste man, wenn man Zentralisierungsprozesse vornimmt, was ja eine Kompetenzänderung ist, die EU-Verträge ändern. Und das scheuen die Mitgliedstaaten genauso wie die Kommission, wie der Teufel das Weihwasser.
Und damit kommen wir zur Nachspielzeit. Es hat jetzt kurz vor dem Weihnachtswochenende noch ein bahnbrechendes Urteil für den europäischen Fußball gegeben, Herr Haukapp.
Und zwar hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass die bisherige Vorgehensweise von UEFA und FIFA, nachdem nur unter sehr, sehr, sehr restriktiven Bedingungen andere Wettbewerbe als die von ihnen veranstalteten europäischen Wettbewerbe genehmigt werden können, der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist und nicht mit Kartellrecht vereinbar ist. Das ist eine Riesenüberraschung, muss ich sagen, dieses Urteil, weil die Schlussanträge des spanischen Generalanwalts sehr auf der Linie der UEFA waren. Und typischerweise der EuGH, also in sehr vielen Fällen, in der ganz überwiegenden Mehrheit der Fälle, den Schlussanträgen des Generalanwalts folgt. In diesem Fall ist der EuGH vollkommen abgewichen vom Schlussantrag des spanischen Generalanwalts und hat im Grunde genommen den Vertretern der Super League weitgehend recht gegeben. Also damit ist der Weg frei für die europäische Super League. Im Prinzip die Regeln, die UEFA und FIFA sich bisher ausgedacht haben, sind alle hinfällig. Das wird ein spannendes Jahr, nächstes Jahr, wie das Projekt der Europäischen Super League weitergehen wird, wie man auch immer dazu stehen mag. Aber in gewisser Weise muss ich sagen, freue ich mich auch, weil dieses Monopolgebaren von UEFA und FIFA, das geht mir schon lange auf den Keks, muss ich sagen. Und dass sie jetzt mal einen Schuss vom Bug bekommen haben, das halte ich für prinzipiell richtig, muss ich sagen. Und von daher hat der EuGH mir zumindest eine gewisse Weihnachtsfreude bereitet jetzt.
Oh, ein echtes Geschenk für dich, das finde ich ja super, ja.
Die Zeit der Geschenke war eben noch vorbei, Lars, und jetzt ist es schon wieder da.
Ja. Geschenke kannst du jederzeit kriegen, so. Also wenn du was bekommst, okay. so ein Windfall-Gain wie jetzt durch das EuGH-Urteil, ist alles wunderbar. Nur
also ich will ganz ehrlich sein, ich glaube nicht, dass der FC St. Pauli in absehbarer Zukunft in der Super League mitspielt.
Aber der FC St. Pauli hat weiterhin gute Chancen aufzusteigen, auch wenn die Mannschaft jetzt zuletzt federn lassen musste. Ja, immer wieder mal ein Unentschieden, Holstein Kiel ist jetzt vorne, also von daher. Aber gut, diese Trinität des Nordens in der zweiten Bundesliga bleibt noch erhalten. Und dann sind wir mal gespannt, wie das dann weitergehen wird. Während ich bin ja in der Bundesliga und in der Champions League als Mitglied des FC Bayern weiterhin guter Dinge. Wir sind zwar hinter Leverkusen zurück. Erinnerst du dich, du hast im Sommer gesagt, Leverkusen, auf die sollte man nicht wetten. Ja? Und jetzt guck.
Das habe ich nicht gesagt. Also ich hatte gesagt, Leverkusen ist schon ein Geheimfavorit, aber zu Hause gegen den VfL Bochum, das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen, ohne despektierlich zu sein. Ich liebe ja Bochum. Ich habe da ja selber mal 4 Jahre an der Uni gearbeitet. Aber das ist vielleicht trotzdem nicht das Maß aller Dinge.
Das mag sein, aber ja, trotzdem. Also es ist schon eine starke Mannschaft und das wird für die Bayern schwer, das durchzuhalten. Ich bin also sehr gespannt, wie das weitergeht. Zuerst muss mal dieses Nachholspiel gegen Union Berlin gewonnen werden, die jetzt die Doppelbelastung los sind, den neuen Trainer haben, sich vielleicht auch nochmal neu aufstellen. Die haben ja in dieser englischen Woche am Mittwoch auch 2-0 gewonnen.
Und der FC Bayern wird ja jetzt abgelenkt sein, weil sie sich Gedanken darüber machen, wollen wir an der Super League teilnehmen, ja oder nein?
Ja, das ist eine Frage für den Vorstand. Das ist jetzt nicht eine Frage für den Trainer und für die Mannschaft. Also man hat ja jetzt erst einmal mit Thomas Müller verlängert und da gibt's jetzt Weihnachtsstimmung beim FC Bayern. Da musst du dir keine Gedanken machen. Und dann sehen wir mal, wie es da weitergehen wird. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass deutsche Mannschaften auch in den europäischen Wettbewerben relativ weit kommen. Nicht zuletzt wiederum Bayer Leverkusen in der Europa-Liga, denn die sind eben sehr, sehr stark gegenwärtig, haben alles glatt und super gewonnen. Also Hut ab.
Ja, das Schöne ist ja, dass die Liga tatsächlich dadurch eine gewisse Spannung hat und dass die deutschen Vereine bei den europäischen Wettbewerben so gut abgeschnitten haben, hätte ich jetzt auch nicht zwangsläufig erwartet. Also schon gar nicht, dass Dortmund Gruppensieger wird, muss ich sagen. Also von daher war das doch fußballerisch zumindest mal, was die Vereine angeht, ein ganz erfolgreiches Jahr. Die Nationalmannschaft, die verschweigen wir jetzt mal.
Ja, die macht ja nächstes Jahr Europameister, da bin ich ja fest davon überzeugt.
Darf man eigentlich mit 17 schon teilnehmen? Können wir die nicht da aufbieten?
Das könnten wir, also man darf. Insofern, ich finde, dass der Bundestrainer ein bisschen Mut haben sollte, auch die jüngeren Spieler einzubauen.
Ja, bevor Sie schon ins nächste Jahr schauen, lassen Sie uns doch erstmal dieses abschließen. Ich finde, gemessen an dem, wie dieses Jahr verlaufen ist, was alles passiert ist, welche Hiobsbotschaften reingekommen sind, gehen wir doch letztlich halbwegs zuversichtlich in das neue Jahr, oder?
Absolut. Allensbach hat jetzt gerade die jährliche Umfrage veröffentlicht, wie die Zufriedenheit der Menschen in Deutschland ist. Und bei allem politischen Hickhack, das wir in Berlin sehen und erleben, muss man feststellen, dass die Menschen in Deutschland überwiegend zufrieden sind mit ihrer gegenwärtigen Situation. Also alles andere als mit den Problemen hadern, die wir an verschiedenen Stellen der Interessengruppen sehen. Und insofern, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen geruhsame, fröhliche, angenehme Weihnachten, schöne Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. Wir werden uns, glaube ich, schon gleich zu Beginn des neuen Jahres hoffentlich wieder hören, wenn Sie uns gewogen bleiben. Und das ist dann unsere Bitte, auch wenn die Zeit des Wünschens jetzt vielleicht bald mal vorbei sein sollte. Bleiben Sie uns gewogen, bitte.
Lars, auch wenn die Zeit des Wünschens vorbei ist, ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen und Ihnen, liebe Frau Müller, dir, lieber Lars, auch frohe Feiertage, einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches, schönes, aufregendes Jahr 2024. Ich freue mich schon auf unsere nächste Diskussionsrunde im Januar. Bin irgendwie doch ganz optimistisch, muss ich sagen, dass das Jahr 2024 ganz gut werden könnte.
Den Wünschen schließe ich mich natürlich an, schließen wir uns von The Pioneer an, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für Ihre Treue, für Ihr Ohr und Ihre Offenheit. Genießen Sie jetzt die Feiertage, kommen Sie gut ins neue Jahr und wir hoffen natürlich, dass Sie 2024 wieder mit an Bord sind. Wir sind zurück am Samstag, 6. Januar. In diesem Sinne, bis dahin, alles Gute Ihnen.
Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.